Und wie jeden Morgen der Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Und Sergei Lochthofen hat sich ja gleich mal ins Vogtland verzogen, ein bisschen zurückgezogen, um wahrscheinlich dem Krach zu entfliehen. Aber wahrscheinlich hat er doch das Fußballspiel verfolgt. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Selbstverständlich, ich vermute mal. Da gab es fast niemanden in Deutschland, der das nicht gemacht hätte. Und es war ja auch eine spannende Veranstaltung. Also, dass sie dann auch noch glücklich ausgegangen ist, ist doppelt gut.
Man muss immer mal daran erinnern, dass es nur ein Spiel ist und nur Fußball, aber das nur kann man dann irgendwie wegstreichen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das greift ja auch richtig in die Stimmungslage einer Nation ein. Drumherum, die Nachbarn werden natürlich scheel schauen, schon wieder die Deutschen, denen geht's wirtschaftlich gut, die Arbeitslosigkeit sinkt. Dann gewinnen die auch noch die Weltmeisterschaft. Nach innen hinein ist natürlich gut, die Leute haben gute Laune, es kommen Ferien, geben Geld aus, das ist auch gut für die Wirtschaft. Das heißt, das Ganze hat ja nicht nur diesen Charakter eines Spiels, sondern auch wirkt stark auf die Psychologie eines Volkes. Und insofern, sage ich mal, wird man sich hier in Deutschland freuen. Natürlich darf man nicht vergessen, das hätte auch 2-0 in die andere Richtung ausgehen können.
Waren zwei gute Mannschaften. Wir haben ja schon in den letzten Jahren darüber gesprochen, dass im Schatten solcher Ereignisse dann im Bundestag Gesetze beschlossen werden oder Dinge auf den Weg gebracht werden. Das können wir jetzt oder konnten wir wieder beobachten. Das Lebensversicherungsgesetz ist geändert worden zum Nachteil der Versicherten. Und die Mautdiskussion, die sickert auch so durch. Wenn ich mir da angucke, was in Europa passiert, die Maut könnte tatsächlich kommen. Das ist dann so, läuft dann so im Windschatten der WM?
Ja, natürlich versucht das der eine oder andere gerissen dort anzubringen. Wir haben ja auch noch Wahlkampf in Thüringen, denken Sie dran. Also so eine gute Stimmung kommt natürlich meistens den Regierenden zugute, wenngleich in Thüringen das vielleicht nicht so ohne weiteres durchschlägt. Aber insgesamt gar keine Frage. Die Herrschaften sind trickreich und versuchen uns natürlich an jeder Stelle hinters Licht zu führen.
Die Regierenden, die sind ja nun die eigentlichen Konkurrenten oder, wenn man das in Thüringen so will, läuft ja der Kampf zwischen CDU und Linkspartei. Andererseits muss ja die SPD auch irgendwie Wahlkampf machen gegen ihren Koalitionspartner, mit dem sie irgendwie nicht mehr so richtig will. Die Härte, mit der jetzt Heike Taubert auftritt und dann Herrn Ramelow als aufbrausend und diktatorisch beschreibt, ist das ihr abzunehmen oder hat ihr das ein Wahlkampfstratege gesagt?
Ja, selbstverständlich. Jetzt wird nochmal Kuschelkurs und andere Dinge nochmal überprüft, ob das funktioniert und ob das so selbstverständlich ist, dass es auf Rot-Rot-Grün hinausläuft. Sie müssen ja auch sehen, ich sage mal, wir haben die Wahl erst im September. Bis dahin kann einiges passieren. Und zweitens, wie knapp es ausgeht und was die AfD noch damit reinmischt, das können wir jetzt im Augenblick noch nicht hundertprozentig sagen. Insofern muss die SPD erstmal zusehen, dass sie ihre eigenen Leute motivieren kann. Das ist nicht ganz einfach. Die SPD hat vor 5 Jahren, also bei der letzten Wahl ja, eine Koalition eingeschlagen, die vielleicht von einem Teil ihrer Wähler nicht gemocht worden ist. Das heißt, neue Wähler zu mobilisieren wird für sie nicht ganz einfach. Frau Taubert muss einfach auch auffallen, nach wie vor. Die hat sich ja schon anders frisiert. Ich meine, das ist bei Damen immer so ein Thema. Aber ich sage jetzt mal, da muss noch einiges geschehen und deswegen versucht sie ein bisschen zu poltern.
Ja, wird das noch persönlicher? Weil im Moment geht es ja dann jetzt auch um Personen. Wird der Ton dann rauer? Erwarten Sie das?
Eigentlich nicht. Es sind zwei Frauen an der Spitze. Das ist ja auch das Positive an so einer Geschichte. Sie sind in der Art und Weise, wie man austeilt, nicht unbedingt das Gleiche wie Männer, die da mit ihrem Gebalze und ihren Haaren kämpfen, da durchaus auch mal viel tiefer in die Schubfach greifen. Ich gehe mal davon aus, weder Frau Taubert noch Frau Lieberknecht, wie ich die beiden kenne, wird unterhalb der Gürtellinie zuschlagen.
Wir werden das weiter verfolgen. Das wird hoffentlich noch spannender zu verfolgen. Ist ja auch die Spionageaffäre. Wie ist denn das jetzt einzuschätzen? Die Ausweisung des obersten Geheimdienstchefs in Deutschland, da ist erstmal Irritation da oder wie würden Sie das beurteilen?
Naja, es sind zwei Dinge. Die Deutschen sind nun langsam in der Politik. Bei den Bevölkerung ist schon lange so an einem Punkt angekommen, wo sie sagen, das geht doch noch weiter nicht. Im Osten speziell hatte man schon einmal ganz nette Freunde gehabt, die man eben einfach hatte und hinterher wusste natürlich, dass das nicht so doll war und im Verhältnis zu den Amerikanern hat sich diese Freundschaft so gar nicht groß entwickelt. Nun wird mal bestätigt, dass die Jungs auch auf ihre eigene Rechnung alles machen. Und ich glaube aber, irgendwann wird man versuchen, das Ganze wieder, sagen wir, in Hinterstuben versacken zu lassen, weil erstens die Amerikaner viel zu wichtig sind, sie sind nach wie vor die Supermacht Nummer eins und alle Häme, die woanders, sage ich mal, dazu zu hören ist, Putin freut sich sehr darüber und hofft immer noch einen Keil zwischen Europa und Amerika zu schlagen. Das wird man mit Sicherheit nicht tun, aber gleichzeitig müssen wir nüchtern feststellen, die Amerikaner machen nur Politik, die ihnen nutzt und wenn sie auch dabei uns etwas nützt, haben wir Glück und wenn nicht, dann machen sie also die Politik dagegen.
Das ist alles in den Hintergrund getreten. Was natürlich in Erfurt in den Vordergrund getreten ist, ist nicht nur die Poller-Diskussion, das hat ja schon eigenartige Züge angenommen, sondern eine Schießerei im Norden von Erfurt. Das ist ja filmreif, hm?
Naja, ich sage mal, wir sind eine nicht allzu große Stadt. Erfurt ist mit 200.000 Einwohnern eigentlich eine der kleineren Großstädte. Das ist der größte Ballungsraum in Thüringen. Das ist nicht gerade viel. Woanders ist das eine größere Vorstadt, nicht mehr und nicht weniger. Mit China überhaupt nicht zu vergleichen. Ich will nur deutlich machen, eigentlich geht es bei uns sehr betulich und ruhig zu. Alle paar Jahre gibt es mal irgendetwas, was aus dem Rahmen fällt. Und eine Schießerei jetzt, die erinnert natürlich an die Zeiten der Russenmafia in den 90er Jahren. Bei denen, glaube ich, der letzte Insasse jetzt rausgekommen sein muss. Also der hat voll abgesessen, glaube ich, 15, 16, 17 Jahre oder was auch immer der gesessen hat. Ich will nur deutlich machen, auch wir haben eine kriminelle Szene und die Details, die wir kennen, wir wissen ja noch nicht, die Täter werden ja noch gesucht, dass tatsächlich auch hier ein Milieu existiert und es gibt guten Anlass darauf zu achten, dass das nicht breiter wird. Damals mit der Russenmafia war das ein richtiges Fanal und man hat viele Jahre da doch ziemlich Ruhe drin gehabt. Vielleicht ist das zu viel Ruhe gewesen.
Ja, jetzt haben wir alles im Schnelldurchlauf durchgegangen. Dabei gibt's ja noch so viel auf der Welt. Raketen schlagen im ein.
Naja, da können wir wenig machen von hier aus. Das ist diese Unvernunft in dieser Region. Ich würde mal sagen, auf beiden Seiten gibt es Extremisten, die sehr interessiert sind, dass dieser Krieg weitergeht, weil sie einfach politisch und auch wirtschaftlich davon partizipieren. Das heißt, bei den Palästinensern sind 20% oder so junge Leute, 30, die eigentlich für zivile Dinge gar nicht einsatzfähig sind, weil sie nur im Krieg groß geworden sind. Und bei den Israelis, Netanyahu und seine Koalitionspartner sind zum Teil auch nicht bereit beizugeben. Das heißt also, hier gibt es auf beiden Seiten so viel Unvernunft und wir sehen nur zu, wie die Zivilbevölkerung darunter leidet, viele Menschen umgebracht werden.
Mhm. Herr Lochthofen, wir müssen mal über Ihr Buch reden. Also ich will natürlich den Stand wissen und wann, ob ich das als Weihnachtsgeschenk schon mal vorbereiten kann.
Naja, es kommt im September raus. Ich bin jetzt so in der Zielgeraden. So ein Buch in der Produktion ist ja am Ende noch mit Korrekturen, mit Korrekturfahren und mit allen den Dingen befasst. Also ich würde mal sagen, ich gebe Ihnen sofort ein Signal, wenn ich weiß, das geht in Druck, dann können wir ein bisschen, falls Sie nicht gerade im Urlaub sind, ein bisschen mal darüber reden. Das kommt im September raus und ich glaube am 26. September ist dann zusammen mit der Herbstlese, die Eröffnung der Herbstlese und große Lesung in Erfurt in der Neuen Oper.
Wie wird denn das Buch heißen und worum geht's denn?
Das Buch ist die Fortsetzung von dem anderen. Es geht ja um eine Familiengeschichte im letzten Jahrhundert. Praktisch beginnt mein Großvater, mein Vater und dann letztlich auch noch ein bisschen was von mir. Also in diesem Fall etwas mehr davon. Es geht um die 70er und 80er Jahre in der DDR bis zur Wende, bis zu dem Moment, wo die Zeitung unabhängig wird. Ich glaube, der eine oder andere wird da schon mit Interesse vielleicht mal reinlesen wollen, weil es gibt da viel Literatur, aber das ist wieder mal ein ganz anderer Blickwinkel, auch ein historischer Rahmen, der anders ist. Mein Großvater war Kommissar und hat selbst an der Oktoberrevolution teilgenommen. Das war eine blutige Geschichte, einschließlich Bürgerkrieg und wie das so nach 100 Jahren dann friedlicherweise hier in Deutschland passiert, das ist schon, glaube ich, nicht ohne Interesse und nicht ganz so oft so in dieser kompakten Form nachzulesen. Insofern bin ich gespannt, was die Leser dazu sagen. Wie gesagt, Grau heißt der Titel. Das beschreibt ein wenig die DDR, aber wer sich mit Malerei auskennt und mit Farben, der weiß auch, dass Grau eine ganz spannende Farbe ist.
In Ihren Collagen wahrscheinlich kommt die auch vor. Wird das Thema Journalismus in der DDR auch eine Rolle spielen? Denn Sie haben ja in einer DDR-Zeitung angefangen, als Journalist in der DDR gearbeitet, was ja schwierige Bedingungen waren, wo man auch Kompromisse eingehen musste, sich anpassen musste. Wird das auch Thema sein?
Ja, das ist ein wichtiger Schwerpunkt des Buches. Ich bin in Leipzig an der Universität gewesen, habe dort Journalistik studiert, habe auch in Erfurt volontiert und in Gotha und dann beim Volk gearbeitet in den 80er Jahren. Da wird natürlich schon geschildert, wie sowas funktionierte damals. Viele junge Leser oder Leser in den Westen, die wissen ja gar nicht mehr, wie so eine Zeitung damals aussah. 8 Seiten und davon 7 Seiten zentrales Material von einer ZK-Tagung oder so etwas als Beispiel. Das nannte sich damals auch Zeitung. Also insofern zeigt das schon die Ambivalenz auch dieses Berufes damals, aber der ist auch heute zum Teil nicht ganz einfach, wie Sie wissen, wenn wir uns hier unterhalten. Also wir bemühen uns, aber haben auch nicht immer recht und haben auch nicht immer die Informationen, die wir brauchen. Also das Ganze ist doch vielleicht ein Rückblick auf eine Zeit, die zwar nicht sehr weit weg ist, aber inzwischen schon mit vielen Legenden versehen ist. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen damit für Klarheit mit sorgen kann.
Grau, das zweite Buch, was demnächst rauskommt im September von Sergei Lochthofen. Danke fürs Gespräch und bis nächste Woche.
Ich bedanke mich meinerseits.
Tschüss.